Hitzewende einleiten sollen. Beide mit sehr konkreten Folgen für Geflüchtete. Nachrichten dazu hat Jonas Ziegler.
Die neue Bundesregierung setzt ihre Pläne für eine schärfere Migrationspolitik um. Das Kabinett hat heute beschlossen, den Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus auszusetzen für 2 Jahre. Bislang konnten auf diese Weise jährlich etwa 12.000 Angehörige nachziehen. Außerdem wird eine Regelung der Vorgängerregierung abgeschafft, wonach Ausländer unter bestimmten Bedingungen schon nach 3 Jahren den deutschen Pass bekommen können. Das soll künftig frühestens nach 5 Jahren möglich sein. Beide Gesetze treten erst in Kraft, wenn auch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Das Bundeskabinett hat außerdem beschlossen, die Mietpreisbremse bis 2029 zu verlängern. Die aktuelle Regelung läuft Ende des Jahres aus. Aus dem Hauptstadtstudio Lissy Kaufmann.
Wenn eine Wohnung neu vermietet wird, darf die Miete höchstens 10% oberhalb der ortsüblichen Preise liegen. Lag die Miete schon zuvor höher, darf sie nicht weiter erhöht werden. Ausgenommen sind Neubauten, die nach dem 1. Oktober 2014 fertiggestellt worden sind. Der Gesetzentwurf ist der erste von Justizministerin Hubig. Sie sagt, Wohnen darf kein Luxusgut werden. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Die Verlängerung sei aber nur ein erster Schritt. Weitere seien geplant, zum Beispiel strengere Regeln für Indexmieten und mehr Transparenz bei Nebenkosten. Der Bundestag muss noch über die Verlängerung abstimmen. Die Landesregierungen, die entscheiden, welche Gebiete betroffen sind, können ihre Regelungen dann ebenfalls verlängern.
Der ukrainische Präsident Selenskyj ist heute zum Staatsbesuch in Berlin. Er landete am Vormittag auf dem Flughafen Schönefeld. In Kürze wird er von Bundeskanzler Merz empfangen. Unionsfraktionschef Spahn sagte, der Staatsbesuch sei ein klares Zeichen der deutschen Unterstützung für die Ukraine. Dazu gehöre auch die Lieferung von Waffen. Über konkrete Waffensysteme zu reden, mache aber wenig Sinn, so Spahn im RBB 24 Inforadio. Man könne Russland ruhig im Unklaren darüber lassen, was man liefert. Während des eintägigen Staatsbesuchs von Selenskyj ist in der Berliner Innenstadt mit massiven Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Russland hat nach ukrainischen Angaben 50.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Moskau plane offenbar eine Großoffensive auf die Region Sumy im Nordosten des Landes, sagte der ukrainische Präsident Selenskyj. Seine Regierung habe aber bereits Schritte unternommen, um Russland am Vormarsch zu hindern. Sumy liegt gegenüber der russischen Region Kursk, in die ukrainische Truppen im vergangenen August eingerückt waren. Auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist weiter keine wirkliche Erholung in Sicht. Zwar waren im Mai etwas weniger Menschen arbeitslos gemeldet als im April, aber deutlich mehr als vor einem Jahr. Das hat die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitgeteilt. Aus Nürnberg Birgit Harprath.
Im Mai sank die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 12.000. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,2%. Da macht sich die Frühjahrsbelebung auch in der Konjunkturkrise bemerkbar. Der zweite Blick auf die Statistik allerdings zeigt, wie stark diese Krise den Arbeitsmarkt belastet. Die Zahl der Menschen ohne Job stieg im Jahresvergleich um 197.000. Was fehlt, ist der Rückenwind, um die Trendwende einzuleiten, so die Chefin der Bundesagentur Andrea Nahles. Da baut sich weiter ein Sockel auf. Auch die Zahl der sogenannten Unterbeschäftigten, die zum Beispiel wegen Krankheit oder einer Weiterbildung nicht vermittelt werden können, steigt weiter an. Trotzdem gibt es mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Einige Firmen stellen also doch noch ein.
Ein Bauer aus Peru ist in Deutschland mit einer Klimaklage gegen den Energiekonzern RWE endgültig gescheitert. Der Landwirt wollte in einem Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht Hamm erreichen, dass sich RWE finanziell an Schutzmaßnahmen für sein Haus beteiligt. Er begründete das damit, dass der Konzern durch seine CO2-Emissionen zur Gletscherschmelze in den Anden beiträgt. Dadurch steige das Hochwasserrisiko für ihn in der Region. Aus Sicht der Richter ist das aber nicht hinreichend belegt. 2 Juristen hatten sich selbst vor Ort ein Bild gemacht. Eine Revision gegen das Urteil ist nicht möglich. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute dichte Wolken und verbreitet schauerartiger Regen, vereinzelt Gewitter. Maximal 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Köpenick 15 und in Dahlem 16 Grad, in Cottbus 15 und in Ziesar im Fläming 18 Grad. Es weht frischer bis stark böiger Wind aus Südwest. Morgen am Feiertag mal sonnig, mal wolkig, dabei meist trocken bei 18 bis 20 Grad. Die Zeit 12.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Sandra Schwarte im Studio. Hoher Besuch heute in Berlin. Der ukrainische Präsident Selenskyj wird in diesen Minuten zum Gespräch mit Bundeskanzler Merz im Kanzleramt erwartet, um die wieder ziemlich festgefahrene Situation auf dem Weg zu Friedensverhandlungen mit Russland zu besprechen. Darüber habe ich vorhin mit Uli Haug aus dem Hauptstadtstudio gesprochen und ihn zuerst gefragt, was denn technische Gespräche zwischen der Ukraine und Russland sein sollen. Denn darüber wollten sich Selenskyj und Merz angeblich unterhalten.
Nun, wir sind ja noch weit, weit, weit von Friedensgesprächen entfernt. Zuletzt hat es Gespräche der dritten Reihe gegeben und danach hat es einen groß angelegten Gefangenenaustausch gegeben. Und mit technischen Gesprächen wird dann vermutlich sozusagen gemeint sein, dass man überhaupt einen Gesprächsfaden weiterhin aufrechterhält zwischen der Ukraine und Russland. Also, dass man auf niedrigem Niveau überhaupt im Gespräch bleibt.
Technisch ist ja auch die Ankündigung von Merz diese Woche, dass die von uns gelieferten Waffen in die Ukraine keine Reichweitenbeschränkung mehr haben. CDU-Fraktionschef Jens Spahn sagte uns heute früh, Merz habe gesagt, was schon gilt, was auch unter Scholz schon galt. Also nichts Neues. Was wollte Merz mit dieser Aussage wohl erreichen?
Also diese Aussage war vor allem nach außen gerichtet, auch in Richtung Moskau. Da hat es dann auch ja Reaktionen gegeben, beispielsweise vom Außenminister Lavrov oder eben auch vom Kreml-Sprecher Peskov. Also das war eine Aussage, die eben nach außen gerichtet war und die eben zeigen sollte, dass man eben die Ukraine mit allem, was man hat, unterstützt und dass man da auch keine Beschränkungen macht. Letztlich war das so schon im Vorfeld, aber er wollte das eben nochmal klarstellen. Dass es dann letztlich zu dieser innenpolitischen Debatte geführt hat, hat er wahrscheinlich nicht einkalkuliert.
Also kein Hinweis darauf, reichweitenstarke Taurus-Marschflugkörper doch noch zu liefern.
Also ich habe es mir heute Morgen mal angeschaut. Wir reden jetzt seit Sommer 2023 über ein Waffensystem Taurus. Es kann sein, dass es irgendwann vielleicht mal geliefert wird. Die neue Bundesregierung ist eben da sehr viel verhaltener, was die Kommunikation angeht. Es sind immer dieselben Politiker, die sich darüber austauschen. Die Ukraine ist mittlerweile dazu übergegangen, dass man eben versucht, auch selbst entsprechende Waffensysteme zu bauen. Dafür braucht sie Geld. Das, glaube ich, ist heute das größere Thema, diese Baumaßnahmen eben mit westlichem Geld auch zu finanzieren. Der Taurus dürfte, glaube ich, nicht die große Rolle spielen.
Die Aussage von Merz, ein Hinweis, dass er auch nicht mehr an die Friedensbemühungen derzeit glaubt vielleicht. Die USA überlassen es ja den Europäern weitgehend, die bis auf ein mittlerweile 17. Sanktionspaket gegen Russland aber auch wohl keine Handhabe haben.
Genau, ich war Montag, Dienstag mit dem Bundeskanzler in Finnland und da klang er doch sehr, sehr deprimiert. In den vergangenen 3 Wochen sind eben diese Friedensbemühungen, muss man ganz klar sagen, gescheitert. Man ist nicht wirklich vorangekommen. Donald Trump hat offenbar auch so ein bisschen das Interesse verloren, überlässt das Ganze mehr und mehr den Europäern und das ist sicherlich heute auch das Thema. Erstens, wie positionieren sich da die Europäer? Und zweitens, heißt ist das letztlich, weil Merz davon ausgeht, dass es eben kurz- bis mittelfristig in diesem Jahr keinen Frieden geben wird, dass man die Ukraine auch weiterhin militärisch unterstützen muss, beziehungsweise auch will, ja.
Und dazu braucht es Waffen, vor allen Dingen, weil die Russen ja immer weiter voranmarschieren in der Ukraine. Selenskyj auch darum, heute in Berlin konkrete Zusagen zu erhalten?
Darum wird es sicherlich auch gehen. Also wer die letzten Tage mitbekommen hat und das auch registriert hat in den Nachrichten, es hat ja immer wieder heftigste Drohnenangriffe auch auf Kiew gegeben mit vielen Toten, darunter auch Kinder. Und das zeigt letztlich auch, dass die Ukraine eben auch weiterhin Flugabwehr braucht, um sich verteidigen zu können. Aber insgesamt betrachtet gibt es Bedarf in allen möglichen Waffensystemen, die wir dorthin geliefert haben, auch beispielsweise, was dann eben Raketen oder entsprechend auch Munition angeht.
Uli Hauck aus dem Hauptstadtstudio zum Staatsbesuch des ukrainischen Präsidenten in Berlin, der in diesen Minuten gerade mit militärischen Ehren am Kanzleramt empfangen wird. 10:10 haben wir es jetzt. Wir blicken in unsere Region nach Lüdersdorf, ein Wriezener Ortteil. Da gab es heute früh Feuer in einer Asylunterkunft. Da schrecken ja viele hoch und befürchten das Schlimmste. In Märkisch-Oderland also hat es diesen Brand gegeben. 13 Menschen wurden dabei verletzt. Jetzt ist vor Ort RBB-Reporterin Stefanie Fiedler. Stefanie, erstmal, wie geht's denn den Verletzten?
Na, zum Glück verhältnismäßig gut. Sie wurden mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus kurz nach dem Brand gebracht. Laut Aussage des Bürgermeisters Carsten Ilm, mit dem wir vorhin auch gesprochen haben, ist nach seinem Kenntnisstand offenbar zum Glück sind die Opfer nur leicht verletzt.
Kann die Polizei schon was zu den Hintergründen sagen?
Ja, also die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Jetzt muss erstmal die Kriminaltechnik kommen und weitere Untersuchungen durchführen. Zum gegenwärtigen Erkenntnisstand geht die Polizei aber davon aus, dass es keinen Einfluss von außen gab, dass man also von keinem Anschlag zum Beispiel ausgeht. Offensichtlich ist hier ein Brand in einer Wohnung im ersten OG im Wohnzimmer in der Nacht ausgebrochen. Und wie gesagt, die Untersuchungen, die müssen dazu jetzt erstmal weiter durchgeführt werden.
Aber das Haus ist unbewohnbar, heißt es in unseren Nachrichten. Wie sieht's denn aus?
Ja, also man muss sich das eben vorstellen, so ein Wohnblock wie so ein alter Plattenbau, den man von dem einen oder anderen Dorf kennt, der eben mitten im Ort steht. Und der ist jetzt ohnehin schon in die Jahre gekommen, aber eben jetzt mit einer großen schwarzen Fassade, mit einer ausgebrannten Wohnung im ersten OG und mehrere Wohnungen drumherum und auch Fenster natürlich, scheinen ebenfalls zerstört und in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein.
Gibt es schon eine Lösung für die Menschen, die da untergebracht waren?
Also die wurden jetzt erstmal in alternative Unterkünfte gebracht. So viel weiß ich, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen.
Und die Anwohner von Lüdersdorf und die Geflüchtete, wie leben die denn bisher zusammen?
Ja, also es sind 220 Anwohner, die wir etwa haben hier im Ortsteil Lüdersdorf von Wriezen und 80 Geflüchtete und die leben laut Ortsvorsteher Dirk Henning offensichtlich sehr friedlich zusammen.
Wir hatten bis jetzt noch keine Probleme, muss aber auch sagen, dass die Zusammenarbeit mit der Stadt und mit dem Landrat und dem Beisitzer super klappt, wenn irgendwelche Probleme sind. Hier hab's auch noch nie Vorkommnisse oder so. Oder kleine Sachen mit einem Schulbus oder so, das haben wir dann gleich gelöst.
Genau, das hat mir Dirk Henning im Vorfeld gesagt. Also das Zusammenleben hier scheint offensichtlich gut zu funktionieren, haben mir auch weitere Anwohner bestätigt. Zum Beispiel werden zusammen mit den Geflüchteten auch gern mal Fahrgemeinschaften zur nächsten Bushaltestelle gebildet.
Vielen Dank. RBB-Reporterin Stefanie Fiedler war das für uns in Wriezen, wo am Morgen eine Asylunterkunft ausgebrannt ist. Es ist ein erklärtes Ziel der Bundesregierung, wieder mehr Menschen in Arbeit zu bringen. Politiker von Union und SPD werden also genau verfolgt haben, was die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, heute in Nürnberg zu sagen hatte. Sie hat die Arbeitslosenzahlen für den Monat Mai vorgestellt. Und die Zahlen zeigen, da gibt's einiges zu tun. Es gibt zwar weniger Arbeitslose als im Vormonat, aber das ist kein großer Grund zur Freude, wie Birgit Habrath aus Nürnberg berichtet.
Auch wenn die Zahl der Arbeitslosen von April auf Mai um 12.000 auf 2.919.000 gesunken ist und die Arbeitslosenquote leicht auf 6,2%. Andrea Nahles, die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, beruhigt das nicht.
Wenn wir uns die gesamte Frühjahrsbelebung angucken in diesem Jahr, muss man sagen, die war insgesamt schwach. Der Arbeitsmarkt bekommt nicht den Rückenwind, den er für eine Trendwende bräuchte. Es ist deshalb im Sommer mit tendenziell steigender Arbeitslosigkeit zu rechnen.
Trotzdem gibt es mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Einige Firmen stellen also doch noch ein. Auf Kurzarbeit greifen nicht so viele zurück, wie zu erwarten wäre. Zurzeit wird für 248.000 Beschäftigte das Geld bei Arbeitsausfall gezahlt. Das waren in der Pandemie weitaus mehr. Eines fordert die Firmen und auch die Agenturen weiter heraus: der Fachkräftebedarf. Die Zahl der sogenannten Engpassberufe ist zwar leicht auf 163 gesunken, aber das Problem wird spätestens mit dem Aufschwung noch größer werden.
Aus Nürnberg, dem Sitz der Bundesagentur für Arbeit, war das Birgit Habrath.
RBB 24 Inforadio Sport.
Der moderne Fünfkampf in Deutschland steht am Abgrund. Athleten können seit Monaten nicht starten. Sämtliche Fördergelder des Bundes sind eingefroren. Ein Machtkampf an der Spitze des deutschen Verbandes hat die Sportart in diese Krise gestürzt. Statt Schwimmen, Laufen, Schießen, Fechten und Hindernisparcours steht im Verband gerade nur eine Disziplin im Vordergrund. Das Streiten. RBB 24 Inforadio 5-Kampfreporterin Tabia Kunze.
Seit er 13 ist, ist Patrick Doak Fünfkämpfer. Der Potsdamer hat an 2 Olympischen Spielen teilgenommen und ist Athletensprecher im Deutschen Fünfkampfverband.
Aber tendenziell muss ich gestehen, sage ich aktuell ganz häufig, ich bin einfach nur Student.
Denn seine Sportart liefert mal wieder unrühmliche Schlagzeilen. Nachdem das umstrittene Springreiten durch einen Hindernisparcours für die Sportler ersetzt wurde, war die Hoffnung bei den deutschen Athleten auf ruhigere Zeiten groß. Doch das Gegenteil ist der Fall. Ende April haben sich auf 2 unabhängigen Verbandstagen 2 konkurrierende Präsidien wählen lassen. Beide beanspruchen die Macht im deutschen Verband. Mittendrin die Athleten wie Patrick Doak.
Wir sind extrem gespalten, muss man sagen, weil mit dieser Präsidentschaftswahl auch so ein bisschen die sportliche Ausrichtung des modernen Fünfkampfs einhergeht.
Die Seite des früheren Vizepräsidenten Jan Feder hat angekündigt, den Bundesstützpunkt in Potsdam zu schließen und stattdessen einen in Bonn zu eröffnen. Die andere Seite mit Barbara Oettinger an der Spitze will die etablierten Stützpunkte in Berlin und Potsdam beibehalten. Die beiden Parteien sind mittlerweile so verfeindet, dass sie nur noch über Anwälte kommunizieren. Die Folgen für die Sportler sind dramatisch. Weil es keinen eindeutigen Vorstand gibt, können sie derzeit nicht für internationale Wettkämpfe gemeldet werden.
Also das ist schon sehr frustrierend. Aktuell, die Athleten trainieren alle so 6 bis 7 Tage die Woche, reißen da 40 plus Stunden ab und am Ende wissen sie gar nicht wofür.
Der Fünfkampf in Deutschland droht, seine Sportler zu verlieren. Denn ohne einen legitimierten Vorstand können auch keine Athletinnen und Athleten für die Fördergruppe der Bundeswehr gemeldet werden. Die aktuellen Förderplätze laufen in 3 Monaten aus. Die Deutsche Sporthilfe hat ihre Zahlungen schon jetzt eingestellt. Die Lebensgrundlage der Fünfkämpfer wackelt.
Somit wird das quasi eigentlich das Hauptproblem auch sein, wenn wir das nicht bald lösen mit dem Verband, dass uns einfach eine ganze Generation wegbricht an Athleten.
Dem Deutschen Verband wurden bereits sämtliche Fördergelder des Bundes gestrichen. Eine drohende Insolvenz steht im Raum. Gelder sollen erst wieder fließen, wenn eine ordnungsgemäße Geschäftsführung wiederhergestellt sei. Doch Athletensprecher Patrick Doak hat wenig Hoffnung auf eine schnelle Einigung.
Diese Lösung an sich, die wird nicht intern passieren können. Dafür sind diese beiden Parteien zu verstritten und die Sache ist zu verfahren. Die muss auf jeden Fall extern gelöst werden, weil keiner akzeptiert irgendein Schriftstück des anderen.
Damit kann wohl nur ein Gerichtsentscheid die Führungskrise im deutschen modernen Fünfkampf beenden.
Über die Krise im modernen Fünfkampf war das Reporterin Tabea Kunze.
Werbung.
Boischkarle, was die richtig in Schwung bringt.
Was denn?
Radlermüsli von Seitenbacher.
Müsli für Radfahrer?
Ja, genau. Seitenbacher Radlermüsli. Radlermüsli von Seitenbacher.
Den einzigen Sound, den Selbstständige hören sollten, wenn sie ein neues Geschäftskonto gründen, ist, wie das eigene Business abhebt. Deshalb suchen 7 von 10 GründerInnen nach digitalen Lösungen, um ihr Banking zu vereinfachen und sich mehr auf ihr Geschäft zu konzentrieren. Tide, das kostenlose Businesskonto für weniger Papierkram. Einfach schnell, digital und von über 1 Million UnternehmerInnen weltweit genutzt. Jetzt downloaden und noch heute starten.
Einlagensicherung bis 100.000 Euro durch unseren kontoführenden Partner Adyen. Es gelten die AGBs auf tide.co/de.
Zum Wetter für Brandenburg und Berlin. 15, 16 Grad haben wir in der Region. Bis 20 Grad können es werden am Nachmittag. Das immer wieder mit schauerartigem Regen. Das geht so den ganzen Tag bis weit in den Abend. Auch Gewitter sind möglich und es ist sehr windig.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Jonas Ziegler.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Dreieck Werder und Leest. 30 Minuten Stau an einer Baustelle. B5 Küritz Richtung Nauen zwischen Friesack und Abzweig nach Hage. Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin. Wegen des Staatsbesuchs des ukrainischen Präsidenten immer mal wieder kurzfristige Sperrungen. Auch im Bahnverkehr. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt. Stau auf den Umfahrungen über Minna-Totenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. Sie brauchen Geduld in Neukölln, Karl-Marx-Straße stadteinwärts, Schönhauser Allee an der Kreuzung Schiefelbeiner Straße sowie rund um die Elsenbrücke.
20 nach 12.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sandra Schwarte im Studio. Die Russen rücken vor und die Friedensbemühungen der USA sind wohl erstmal im Sande verlaufen. Was also braucht der ukrainische Präsident im Moment wohl am meisten? Ziemlich gute Freunde und möglichst auch Geschenke. Vielleicht hat Merz da ja was im Angebot. Nachrichten dazu hat Jonas Ziegler.
Der ukrainische Präsident Selenskyj ist heute zum Staatsbesuch in Berlin. Er landete am Vormittag auf dem Flughafen Schönefeld. Gerade eben wurde er von Bundeskanzler Merz mit militärischen Ehren im Kanzleramt empfangen. Unionsfraktionschef Spahn sagte, der Staatsbesuch sei ein klares Zeichen der deutschen Unterstützung für die Ukraine. Dazu gehöre auch die Lieferung von Waffen. Über konkrete Waffensysteme zu reden, mache aber wenig Sinn, so Spahn im RBB 24 Inforadio. Man könne Russland ruhig im Unklaren darüber lassen, was man liefert. Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf gebilligt, der eine strengere Migrationspolitik vorsieht. So soll eine Einbürgerung künftig wieder erst nach 5 Jahren möglich sein und nicht mehr nach 3. Außerdem wird der Familiennachzug ausgesetzt für Geflüchtete mit eingeschränktem Schutzstatus. Bundesinnenminister Dobrindt sagte auf einer Pressekonferenz, die Regelung gelte für 2 Jahre.
Gerade dieser Gesetzentwurf ist auch ein wichtiger Beitrag zur Entlastung von Kommunen und Ländern und wirkt effektiv einer Überforderung der Aufnahme- und Integrationssysteme entgegen.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, CSU. Auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist weiter keine wirkliche Erholung in Sicht. Laut Bundesagentur für Arbeit waren zwar im Mai rund 12.000 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als im April. Allerdings waren es rund 197.000 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Auch in unserer Region gibt es keine Trendwende am Arbeitsmarkt. Thomas Weber, RBB 24.
Eine sonst übliche Frühjahrsbelebung sei weiter nicht zu erkennen, heißt es von der Regionaldirektion bei der Bundesagentur für Arbeit. In Berlin registrierten die Arbeitsagenturen rund 218.500 Arbeitslose, 1.000 mehr als im April und knapp 19.000 mehr als vor einem Jahr, bei einer aktuellen Arbeitslosenquote von 10,2%. Im Land Brandenburg meldeten sich knapp 86.000 Männer und Frauen arbeitslos, etwa 500 weniger als im Vormonat, aber fast 5.000 mehr als im Mai letzten Jahres. Hier beträgt die Arbeitslosenquote 6,3%. Gleichzeitig melden die Unternehmen weniger betriebliche Ausbildungsplätze und bislang haben 17.000 Schulabgänger in Berlin und Brandenburg noch keinen Ausbildungsvertrag.
Bei einem Feuer in einer Asylbewerberunterkunft in Wriezen im Landkreis Märkisch-Oderland sind in der Nacht 13 Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr mussten sie mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden. Mehrere Menschen wurden über Drehleitern ins Freie gebracht, darunter auch einige Kinder. Das Gebäude ist vorerst unbewohnbar, weil durch die große Hitze Wasserleitungen geborsten sind. Inzwischen ist das Feuer gelöscht. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Die AfD ist aufgefordert worden, ihre Bundesgeschäftsstelle in Berlin-Reinickendorf zu räumen. Das Landgericht Berlin hat bestätigt, dass die Eigentümerin eine entsprechende Klage eingereicht hat. Matthias Wetzel, RBB 24.
Die Eigentümerin des Gebäudes im Eichhorster Weg will alle Verträge mit der AfD demnach möglichst fristlos beenden. Eine Verlängerung hält sie für unzumutbar. Konkret geht es um die Wahlparty der Partei im Innenhof des Gebäudes nach der Bundestagswahl im Februar 2025. Dabei sei die Fassade des Hauses mit dem Parteilogo angestrahlt worden. Außerdem sei der Zugang zum Gebäude stundenlang von der Polizei gesperrt worden. Andere Mieter hätten ihre Räume deshalb nicht mehr betreten können, hieß es. Die AfD habe weder die Hofflächen noch die Außenfassade gemietet oder eine Erlaubnis der Vermieterin eingeholt. Laut Gericht wurde der Partei die Klage bereits zugestellt, offiziell reagiert habe die AfD bisher nicht.
Ein Bauer aus Peru ist in Deutschland mit einer Klimaklage gegen den Energiekonzern RWE endgültig gescheitert. Der Landwirt wollte in einem Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht Hamm erreichen, dass sich RWE finanziell an Schutzmaßnahmen für sein Haus beteiligt. Er begründete das damit, dass der Konzern durch seine CO2-Emissionen zur Gletscherschmelze in den Anden beiträgt. Dadurch steige das Hochwasserrisiko für ihn in der Region. Aus Sicht der Richter ist das aber nicht hinreichend belegt. Zwei Juristen hatten sich selbst vor Ort ein Bild gemacht. Eine Revision gegen das Urteil ist nicht möglich. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute dichte Wolken und verbreitet schauerartiger Regen, vereinzelt Gewitter, maximal 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Köpenick 15 und in Dahlem 16 Grad, in Cottbus 15 und in Ziesa im Fläming 18 Grad. Es wird frischer bis stark böiger Wind aus Südwest. Morgen am Feiertag mal sonnig, mal wolkig, dabei meist trocken bei 18 bis 20 Grad. Die Zeit 12.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Willkommen zu einer neuen Folge von Geschichte, Vergangenheit aus der Nähe betrachtet mit Harald Asel.
Wenn man immer sagt, es dauert alles so lange mit öffentlichen Bauen, das stimmt. Aber ich habe mal nachgerechnet, in den 17 Jahren meiner Amtszeit sind es immerhin 14 Bauprojekte, Neubauten oder Sanierung fertig geworden.
Sagt der bisherige Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger. Wir werden auch gleich seine Vorgänger zu Wort kommen lassen. Mit der Staffelübergabe an Marion Ackermann ist nämlich einer der größten Kulturtanker der Bundesrepublik Deutschland wieder im Fokus des allgemeinen Interesses. Auch bei all denen, die nicht die Zugehörigkeit diverser Museen, des Geheimen Staatsarchivs, der Staatsbibliothek, des Staatlichen Instituts für Musikforschung und des Iberoamerikanischen Instituts zur SPK kennen. 1957 auf Beschluss des Bundestages gegründet, ging es zunächst darum, die durch Auslagerung am Ende des Zweiten Weltkrieges verstreuten Kulturschätze Preußens wieder zusammenzufügen, und zwar in Berlin. So äußerte sich bereits vor der Gründung im März 1955 der damalige regierende Bürgermeister Otto Suhr.
Wir hoffen, in einem Ländervertrag über diesen ehemals preußischen Kulturbesitz uns zu verständigen. So erfreut alle Kunstfreunde darüber sein werden, dass es möglich sein wird, die Bilder wieder zurückzuführen, bleibt die Tatsache, dass sich zunächst noch keine Möglichkeit ergeben hat, auch die Bücherbestände nach Berlin zurückzuführen. Jene Bücher, die so dringend von den Studenten der Berliner Hochschulen gebraucht werden, für deren Rückkehr aber die zahlreich benötigten Flugzeuge noch nicht zur Verfügung stehen und für die wir trotz der Neubauten noch keine ausreichenden Räumlichkeiten haben.
Der Neubau der Staatsbibliothek West an der Potsdamer Straße wurde bekanntlich erst im Dezember 1978 eröffnet. Die SPK stand von Anfang an im deutsch-deutschen Sperrfeuer, denn die Teilung der Bestände zwecks Unterbringung war vor Kriegsende ja eher willkürlich geschehen. Entsprechend forderten die Museen der Museumsinsel in Ost-Berlin Rückgaben und suchten die Museen in West-Berlin ihrerseits die Sammlungen zu komplettieren. Keine leichte Aufgabe für den zunächst Kurator genannten Chef der SPK, Hans-Georg Wormit, der anschließend seit 1967 als Präsident amtierte. Vier Jahre später resümierte er:
Wenige hundert Mitarbeiter, ein ganz geringer Etat, kaum die Möglichkeit für Neuerwerbungen, nur in Ansätzen, Umbauten, Instandsetzungen. Man konnte nicht daran denken, an große Neubauten heranzugehen und aus dieser Bewahrung und Erhaltung dessen, was durch den Krieg hindurch gerettet war, etwas Neues, einen großen kulturellen Organismus zu schaffen.
Wormit amtierte bis 1977. Er war Verwaltungsjurist. Sein Nachfolger Werner Knopp, zuvor Präsident der Westdeutschen Rektorenkonferenz. Bei Amtsantritt wurde er im SFB mit einer Fülle von Fragen überschüttet.
Herr Professor Knopp, was muss in Ihren Augen ein Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz sein? Muss er vordringlich ein Verwaltungsfachmann sein, ein Nachlassverwalter? Muss er ein Mann mit Managerqualitäten sein, mit vielen Ideen, der überdies noch über die rechten Beziehungen verfügt? Muss er sich bemühen, um das, was hier bereits gewachsen und gediehen ist, zu mehren in der Zukunft? Oder muss er gar all dies zusammen in seiner Person vereinigen?
Er sollte versuchen, vieles von dem in seiner Person zu vereinigen, vielleicht abgesehen von der Nachlassverwaltung. Das ist ein rein rückwärtsgewandter Begriff. Natürlich ist die Sicherung einer funktionierenden Verwaltung ganz entscheidend wichtig. Das ist sozusagen die Voraussetzung für alles andere. Aber das Bemühen des Präsidenten sollte sein und ist es auch immer gewesen, darüber hinausgehend mit dazu beizutragen, dass das Ganze eine klare Linie bekommt und behält, auch ihre Lebens- und Entwicklungsbedingungen im politischen Raum mit absichern zu helfen.
Ja. Nun nützt diese Stadt ja alles, was ihre Attraktivität vermehrt. Dazu gehört auch alles, was sich im kulturpolitischen und kulturellen Bereich abspielt. Was kann man nach Ihren Vorstellungen noch tun, um Gutes noch besser zu machen?
Was bisher geleistet wurde, war notgedrungen in erster Linie eine Aufbauleistung. Jetzt wird es zusätzlich darum gehen, die Bestände der Stiftung, die ja dem ganzen Volke gehören, und die Stiftung wird ja vom Bund, von allen Ländern getragen und finanziert, hier in Berlin noch stärker der Öffentlichkeit bewusst und präsent zu machen, aber auch im Bundesgebiet.
Werner Knopp deutet damit einen wichtigen Punkt an, der bis in die jüngsten Reformpläne hinein eine wesentliche Rolle spielt. Nicht nur Berlin und der Bund, auch die übrigen Bundesländer beteiligen sich an der Finanzierung. Aber auch Stifter und ein breites bürgerschaftliches Engagement. 1978 zum Beispiel wird ein früherer Verein wiedergegründet, die Freunde der Nationalgalerie. Und schon damals spricht für diese der Rechtsanwalt Peter Raue. Seine Überlegung?
Dass das Gespür dafür, dass nicht alles der Staat machen soll und machen kann und vielleicht sogar nicht alles der Staat machen darf, etwas ist, was allmählich wach wird. Der Begriff der Bürgerinitiative, heute in jedem Munde, war vor 5 Jahren noch unbekannt. Hier ist einfach vielleicht das Gespür, dass man nicht nur zuschaut, sondern mitwirken will.
Aus Anlass des Präsidentenwechsels bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz von Hermann Patzinger zu Marion Ackermann blicken wir heute auf die Personen, die die SPK vertreten haben. Werner Knopp amtierte bis 1998 und hatte sich immer wieder auch mit der Frage finanzieller Engpässe zu beschäftigen, hier 1986.
Ich halte nichts von dem grenzenlosen Jammer, der Deutschland zurzeit in der Kulturszene erfüllt. In Sparzeiten ist der Kultursektor natürlich mit betroffen. Was uns alle mit Sorge erfüllt, ist natürlich, dass man den Eindruck manchmal hat, er wird überproportional betroffen.
In die Amtszeit von Werner Knopp gehörte nach der Vereinigung Deutschlands auch das Zusammenführen der Institutionen in Ost und West. Bereits im Juni 1990 hatte sich dazu der Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin-Ost, Günter Schade, geäußert. Was soll zukünftig wo ausgestellt werden?
Bei dieser Frage müssen wir davon ausgehen, dass die Berliner Sammlungen während des Krieges willkürlich getrennt und geteilt wurden, sodass die erste Aufgabe eigentlich darin besteht, widersinnig Getrenntes sinnvoll zusammenzufügen. Die zweite Aufgabe besteht meiner Meinung nach darin, eine völlig neue Konzeption für die Gesamtsammlungen der staatlichen Museen zu Berlin, Ost und West zu entwickeln. Es geht in unseren Diskussionen darum, wo kommen nun die einzelnen Teile hin?
Dahlem, Kemperplatz, Museumsinsel und der Zeitplan. Der Wiederaufbau des neuen Museums sollte im Jahr 2000 abgeschlossen sein. Daraus wurde nichts. Der Chipperfield-Bau wurde 2011 eröffnet. 1998 übernahm Klaus-Dieter Lehmann, zuvor Generaldirektor der Deutschen Bibliothek in Frankfurt am Main, das Amt des Präsidenten der SPK.
Ich bin eben auch ein unruhiger Geist und Berlin ist derzeit eben auch ein Platz, an dem man eine solche Unruhe auch sehr kreativ einsetzen kann. Deshalb komme ich gerne hierher. Kultur muss man zwar mit viel Professionalität intellektuell und kulturell machen, aber man muss es auch auf einem Kostenbewusstsein aufbauen, damit es sich legitimiert. Und das ist genau der Ansatz, den ich will. Und insofern werde ich auch die administrative Seite stärker zentralisieren, aber den fachlichen Freiraum, den will ich geben.
Ein Jahrzehnt leitete Klaus-Dieter Lehmann die Stiftung. Sein Nachfolger 2008 wurde Hermann Patzinger, ein Archäologe, der verriet, dass er nun nach seinem Ausscheiden weitere Buchprojekte vorhat. Schon bisher hatte er die Nachtstunden für das Schreiben dickleibiger Publikationen zu seinem Fachgebiet genutzt. Mit der Museumsinsel hatte er schon als junger Mensch Kontakt.
Und ich kann mich erinnern, ich bin das erste Mal in Berlin gewesen, ich habe meine Diss abgegeben. Im Oktober 84 stand ich
Man konnte für 24 Stunden rüber beim Bergmann-Museum, gehe dann raus, stehe am Kupfergraben und schaue auf die Ruine des neuen Museums. Und denke, warum haben die das neue Museum nicht wieder aufgebaut? Also das war ein wunderbarer Einstieg.
Eine kleine Rundreise mit den bisherigen Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz aus Anlass des Amtsantritts von Marion Ackermann. Das war Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
1,8 Milliarden Euro groß ist das Minus der Deutschen Bahn im vergangenen Jahr gewesen. Doch inzwischen deuten sich zumindest beim Fahrgastzuspruch bessere Zeiten an. Im lukrativen Fernverkehr erlebt die Bahn in diesem Jahr nach eigenen Angaben eine Wiederbelebung. Unser Bahnexperte Johannes Frevel über die derzeitige Lage und die Ankündigung eines Schnäppchenfeuerwerks.
Gut 150 Millionen Fahrgäste hatte die Deutsche Bahn 2019 im Fernverkehr. Bis 2030 sollen es doppelt so viele werden. Davon ist die Bahn mit 133 Millionen im Vorjahr allerdings weit entfernt. Aus der Zäsur der Lockdowns in der Corona-Krise, teils waren ICE nur zu 5% ausgelastet, hat sie bisher nicht zu Vorkrisenzahlen zurückgefunden. Allerdings deute sich in den ersten 4 Monaten an, dass sich die Passagierzahlen nun wieder erholten, resümiert Stefanie Berg, Vertriebsvorständin des Fernverkehrs der Bahn.
Wir haben einen neuen Rekordwert für die Monate per April zu vermelden, nämlich 9% mehr Verkehrsleistung. Das bedeutet die Anzahl der Reisenden kombiniert mit der Reise weiter. Also noch nie waren so viele Menschen so weite Strecken mit uns unterwegs im Fernverkehr.
Damit die Bahn wieder in die Spur kommt, zündet sie ein Schnäppchenfeuerwerk. Nicht nur Verspätungen vergraulen Kunden. Mit dem subventionierten Deutschlandticket in der Tasche wählen viele die Regionalbahn. In einst ertragsstarken ICE-Fernzügen fehlen hingegen zahlende Passagiere. Dort gilt das Deutschlandticket nicht. Hinzu kommt, Siemens liefert wie bestellt immer neue ICE-Züge. Das Sitzplatzangebot wächst. Zahlreiche Schnäppchen sollen Kapazität und Nachfrage wieder besser ins Lot bringen.
Da ist für die Schnäppchenjäger genauso etwas dabei wie Menschen mit Komfortanspruch, die flexibel reisen wollen. Und ich glaube, ein besonderes Highlight ist der neue Kurzstreckenpreis, der jetzt schon ab 6,99 Euro zu haben ist. Jetzt heißt ganz konkret ab dem 15. Juni.
Die Auslastung der Inlandsfernzüge lag im ersten Quartal bei mageren 42%. Ganz anders auf Fernverbindungen ins Ausland. Flughäfen klagen über Passagierschwund, etwa der ICE von Berlin nach Paris ist hingegen rappelvoll.
Ja, die Direktverbindung hat immer eine Auslastung von 80% plus. Wir sehen da Tage, an denen der Zug mit 90% ausgebucht ist. Das freut uns sehr, womit wir nicht unbedingt gerechnet hatten. Also insofern ermutigt uns das auch weiter, in das Thema Auslandsverbindungen zu investieren. Jüngst wurde ja eine neue Verbindung ab 26 angekündigt, dann von München über Innsbruck und Mailand nach Rom.
Zum bevorstehenden Himmelfahrtswochenende registriert die Bahn etwa 9, rund um Pfingsten 4% mehr Buchungen. Der Tipp der Bahn, besser an beiden Zugenden einsteigen. In der Zugmitte ist es in der Regel am vollsten.
Die Bahn wirbt also intensiv um Kunden, Johannes Frevel, unser Bahnexperte, berichtete. Zum Wetter für Brandenburg und Berlin. Die Temperaturen klettern dann doch auf 17, 18 Grad. Zur Stunde bis 20 Grad können es noch werden. Manchmal lässt sich die Sonne blicken, meistens aber viele Wolken. Immer wieder Schauer und Gewitter heute, teils auch kräftig und es ist sehr windig.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Jonas Ziegler.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieckhafenland zwischen Dreieckwerda und Leest. Jetzt 60 Minuten Stau an einer Baustelle. Südlicher Ring Richtung Dreieck Spreeau zwischen Niederlehme und Rastplatz Lankensee. Behinderungen durch ein defektes Fahrzeug. B5 Küritz Richtung Nauen zwischen Friesack und dem Abzweig nach Hage. Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin wegen des Staatsbesuchs des ukrainischen Präsidenten wird es heute den ganzen Tag über immer mal kurzfristige Sperrungen geben, auch im Bahnverkehr. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt, Stau auf den Umfahrungen über Minna-Totenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. Geduld brauchen Sie in Neukölln, Karl-Marx-Straße stadteinwärts, Schönhauser Allee an der Kreuzung Schiepelbeiner Straße sowie rund um die Elsenbrücke.
20 vor 1.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sandra Schwarte im Studio. Machen Sie sich darauf gefasst, dass heute in Berlin wenig geht. Sie haben es vorhin gehört. Straßen gesperrt, S-Bahnen werden wohl zum Halten gebracht. Höchste Sicherheitsstufe in der Stadt, um den Gast zu schützen, der es nötig hat. Was Selenskyj in Berlin inhaltlich zu erwarten hat, ist aber noch unklar. Nachrichten dazu hat Jonas Ziegler.
Der ukrainische Präsident Selenskyj ist heute zum Staatsbesuch in Berlin. Am Mittag wurde er von Bundeskanzler Merz mit militärischen Ehren begrüßt. Bei dem anschließenden Gespräch im Kanzleramt soll es nach Angaben der Bundesregierung um weitere Hilfen für die Ukraine gehen und um einen möglichen Waffenstillstand mit Russland. Gegen 13.30 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz von Merz und Selenskyj geplant. Später wird Selenskyj noch von Bundespräsident Steinmeier empfangen. Für den eintägigen Staatsbesuch gelten die höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Deshalb ist noch bis zum späten Abend mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt zu rechnen. Die Unterstützung für die Ukraine ist auch eines der Themen beim Antrittsbesuch von Außenminister Wadefuhl heute in den USA. Der CDU-Politiker sagte kurz vor seinem Abflug nach Washington, die europäischen Verbündeten der Ukraine müssten sich eng miteinander abstimmen. Nur so könne Russland an den Verhandlungstisch gebracht werden. Konkret sprach Wadefuhl von weiteren Sanktionen, die die EU und der US-Kongress gegen Russland auf den Weg bringen könnten. In Washington will Wadefuhl mit US-Außenminister Rubio auch über die Lage im Gazastreifen und die internationalen Handelsbeziehungen sprechen. Das Bundeskabinett hat Gesetze für eine strengere Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Demnach soll eine Einbürgerung wieder frühestens nach 5 Jahren möglich sein, nicht schon nach 3. Außerdem soll der Familiennachzug für Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus für 2 Jahre ausgesetzt werden. Aus unserem Hauptstadtstudio Anne-Kathrin Mellmann.
CSU-Innenminister Alexander Dobrindt begründete das Gesetzesvorhaben unter anderem mit einer Entlastung der Kommunen. Außerdem würden sich weniger Menschen auf den Weg nach Deutschland machen. Grüne, Linke und die großen Kirchen kritisieren das Vorhaben. Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, bezeichnete die Entscheidung als unbarmherzig. Beim Familiennachzug handle es sich um einen der wenigen legalen Zugangswege. Der Flüchtlingsbeauftragte der evangelischen Kirche, Christian Stäblein, erinnerte an das Gebot der Nächstenliebe. Kinder und Eltern gehörten zusammen.
Die Entwicklung am Arbeitsmarkt ist auch im Mai hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das geht aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor. Zwar waren im laufenden Monat rund 12.000 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als im April, aber 197.000 mehr als im Mai vor einem Jahr. Die Chefin der Arbeitsagentur Nahles hat gesagt, die Frühjahrsbelebung sei nur schwach ausgefallen. Für den Sommer rechne sie mit tendenziell steigenden Arbeitsmarktzahlen. Auch in Brandenburg ist der Aufschwung am Arbeitsmarkt ausgeblieben. Dort waren nur gut 500 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als im Vormonat. In Berlin ist die Zahl der Arbeitslosen im Mai sogar gestiegen auf insgesamt gut 218.000. Die AfD hat eine Räumungsklage für ihre Bundesgeschäftsstelle in Berlin-Reinickendorf erhalten. Die Klage stammt von der Vermieterin, wie das Berliner Landgericht mitteilte. Aus unserem Hauptstadtstudio Moritz Grenner.
In der Räumungsklage, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, steht, dass die Partei nach der Bundestagswahl im Innenhof des Gebäudes gefeiert und die Fassade mit dem AfD-Logo angeleuchtet habe. Beides sei nach Angaben der Vermieterin nicht erlaubt. Aus der Klage geht außerdem hervor, dass die Polizei alle Zugänge zum Gebäude während der Party gesperrt habe. Die anderen Mieterinnen und Mieter konnten das Haus demnach über mehrere Stunden nicht betreten. Die Vermieterin hält eine Fortsetzung des Mietverhältnisses für unzumutbar und hat der AfD deshalb fristlos gekündigt.
Ein Bauer aus Peru ist in Deutschland mit einer Klimaklage gegen den Energiekonzern RWE endgültig gescheitert. Der Landwirt wollte in einem Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht Hamm erreichen, dass sich RWE finanziell an Schutzmaßnahmen für sein Haus beteiligt. Er begründete das damit, dass der Konzern durch seine CO2-Emissionen zur Gletscherschmelze in den Anden beiträgt. Dadurch steige das Hochwasserrisiko für ihn in der Region. Aus Sicht der Richter ist das aber nicht hinreichend belegt. Zwei Juristen hatten sich selbst vor Ort ein Bild gemacht. Eine Revision ist nicht möglich. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag dichte Wolken und verbreitet Schauer, vereinzelt Gewitter, dazu sehr windig. Zurzeit in Berlin-Buch 17 und in Eiskeller 18 Grad, in Bestensee 15 und in Wittstock-Dosse 18 Grad. Nachts bewölkt mit Schauern, im Verlauf von Nordwesten auflockernd bei 11 bis 8 Grad. Morgen am Feiertag mal sonnig, mal wolkig, meist trocken bei 18 bis 20 Grad. Die Zeit 12.44 Uhr. RBB Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Bitte Vorsicht auf der A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieckhafenland. Zwischen Falkensee und Dreieckhafenland liegen Holzteile auf der rechten Spur.
RBB 24 Inforadio.
Sandra Schwarte im Studio. Pünktlich heute Mittag ist der ukrainische Präsident Selenskyj vor dem Berliner Kanzleramt mit militärischen Ehren empfangen worden. Jetzt spricht er gerade mit Bundeskanzler Friedrich Merz und danach wollen beide dann auf einer Pressekonferenz über die Themen ihres Treffens informieren. Für Merz geht's dann noch weiter am Nachmittag mit dem Koalitionsausschuss, der heute Nachmittag zum ersten Mal zusammenkommt, um den politischen Fahrplan für die kommenden Wochen zu beschließen. Was ist das für ein Gremium? Hauptstadtkorrespondent Marek Walde erklärt es.
Im Koalitionsausschuss treffen sich die führenden Politikerinnen und Politiker der Regierungsparteien, um wichtige Fragen im Bündnis zu klären. Besonders dann, wenn es Streit gibt oder die Parteien sehr unterschiedliche Meinungen zu Themen haben, soll im Koalitionsausschuss eine Lösung gefunden werden. Der Ausschuss ist in keinem Gesetz festgeschrieben, deswegen wird er auch als inoffizielles Gremium bezeichnet. In der Praxis ist er aber sehr wichtig, weil dort viele politische Entscheidungen vorbereitet und miteinander abgestimmt werden. Dafür treffen sich Union und SPD dann mindestens einmal im Monat. So haben sie es in ihrem Koalitionsvertrag miteinander vereinbart. Das Gremium hat aktuell 9 Mitglieder, unter anderem der Kanzler, die Partei- und Fraktionsvorsitzenden. Je nachdem, wie viel Redebedarf es gibt, kann die Sitzungslänge stark variieren. Immer wieder gab es in der Vergangenheit auch lange Nachtsitzungen, zum Beispiel zur Corona-Politik oder zum Heizungsgesetz. Die Spitzen der Ampelkoalition tagten einmal fast 20 Stunden lang.
Soweit die Informationen aus dem Hauptstadtstudio zu dem, was ein Koalitionsausschuss ist. Heute ab 16.30 Uhr trifft er sich das erste Mal mit Vertretern von CDU, CSU und SPD. Es ist noch immer unklar, warum die Grundschule am Weinmeisterhorn in Berlin-Spandau vergangene Woche zu einem Tatort wurde. Warum ein 13-jähriger Junge einen 12-jährigen Mitschüler mit einem Messer lebensgefährlich verletzt hat. Die Polizei will den mutmaßlichen Täter in dieser Woche vernehmen. Noch wird er in einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Einrichtung betreut. Was aber klar ist, was die Zahlen für Berlin zeigen, die Gewalt an Schulen ist gestiegen seit Jahren. Die Täter werden immer jünger. Albrecht Lüther beobachtet diese Entwicklung intensiv. Erst viele Jahre für die Berliner Arbeitsstelle Gewaltprävention. Jetzt leitet er den Bereich Gewaltprävention beim unabhängigen Forschungsinstitut Camino. Ich habe mit ihm über die Entwicklungen bei der Jugendgewalt gesprochen.
Ja, diese Phänomene, dass es wirklich Kinder sind, die schwerste Gewalttaten begehen, beschäftigt nicht nur uns. In Großbritannien hat gerade eine sehr empfehlenswerte Miniserie Adolescents so einen Fall rekonstruiert. Dort wurde sogar überlegt, ob man den innen verpflichtend in den Schulunterricht übernimmt. Und gerade bei diesen Fällen, die uns so triggern, die so unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, ist, glaube ich, ein Punkt besonders zu beachten. Es sind nämlich nicht einfach nur normale Gewaltvorfälle, sondern es sind Waffen im Spiel, es sind Messer im Spiel. Ja, wir kennen das aus den USA, Schusswaffengebrauch an Schulen. Bei uns ist das immer noch sozusagen sehr viel ungewöhnlicher. Und ich denke, da ist für die Prävention im Augenblick viel zu tun, weil Kinder und Jugendliche manchmal denken, sie könnten sich mit einem Messer schützen. Sie sind selbst, fühlen sich bedroht, führen Messer mit. Und dann kommt es so zu solchen dramatischen Eskalationen, die sozusagen die Spitze auf dem Eisberg sind. Wir beobachten im polizeilichen Hellfeld, nämlich in den letzten Jahren, zunehmend Fälle, die gewissermaßen Minderjährige, die Kinder betreffen. Ja, das ist ein ganz auffälliger Trend, einer der auffälligsten in der jüngeren Zeit. Und das kann man erst erstmal nur so deuten, dass sich da die Jugendphase, dass sich bestimmte Entwicklungsprozesse sozusagen früher abspielen, ja.
Also eine frühere Pubertät, ja.
Genau, frühere Reifeprozesse, dass sich da wirklich biografisch was verschiebt. Das sehen wir auch in älteren Altersgruppen, also bestimmte Sachen, die eher bei den Heranwachsenden der Fall waren, bisher verschieben sich zu den Jugendlichen. Das ist wirklich ein auffälliger Befund. Ich würde, ohne dass ich da sozusagen irgendwie nur im Ansatz jetzt ein kritisches Wort über soziale Medien sagen wollte, ein bisschen auch die ins Spiel bringen, dass bestimmte Einflüsse viel ungefilterter, viel früher an Kinder und Jugendliche herangetragen werden und sich das dann auch im Verhalten sichtbar macht. Genau.
Nun sagte uns der innenpolitische Sprecher der Berliner Grünen, den hatten wir am Wochenende im Interview, Vassili Franco, er glaubt, dass die Gewalt bei Jugendlichen in Berlin insgesamt steigt und dass Corona dabei eine ziemlich große Rolle spielt. Gehen Sie damit?
Ich habe tatsächlich mich mit Herrn Franco auch darüber auseinandergesetzt. Also da gehe ich auf jeden Fall mit. Das ist ein wichtiger Aspekt. Der Anstieg hat allerdings schon auch ein bisschen vorher eingesetzt. Also Corona-Pandemie ist meines Erachtens so eine Art Brandbeschleuniger da gewesen. Und das kann man nicht deutlich genug unterstreichen, dass Kinder und Jugendliche massiv beigetragen haben zur Bewältigung der Pandemie. Und Kindheit oder Jugend, das ist anders als Erwachsensein, die spielt immer hier im Heute ab. Ich bin nur einmal 5, ich bin nur einmal 6, ich werde nur einmal eingeschult. Und wenn da bestimmte Entwicklungen so im Sozialen nicht stattfinden, dann hat das natürlich Folgen, die wir jetzt aufholen müssen. Da bin ich dabei. Gleichzeitig würde ich sagen, vielleicht kommen wir da auch noch mal ausführlicher zu, man versucht eigentlich im Denken von Prävention und von Gewalt immer so multifaktoriell zu denken. Es gibt Risikofaktoren und Schutzfaktoren, ja, und dazu gehören die Familie, die Schule, die Lebenssituation im Quartier, die Peergruppen. Und in den letzten Jahren haben wir es mit einer multiplen Krisensituation zu tun, ja, die ganz handgreiflich gerade Familien in schwierigen Lebenslagen betrifft.
Was heißt, was ist da schwieriger geworden?
Gucken Sie sich die letzten Jahre an. Also ich sage mal zwei Aspekte, die
also
ich
glaube, in den Familien
zentral halte. Mhm. Genau. Also wenn wir an die Mietenentwicklung, die Energiepreisentwicklung, die Inflationsentwicklung im Gefolge der verschiedensten Krisen der letzten Jahre denken, dann merkt man das gerade in prekären Quartieren sehr eindrücklich, dass es da enger im Portemonnaie wird, dass mehr Druck auf den Familien liegt und dass sich das auch auf die Entfaltungsspielräume der Familien und der Kinder eben letztlich auswirkt. Also diese im weitesten Sinn sozialen Kontextbedingungen für Aufwachsen in einer ansonsten ja sehr alternden Gesellschaft, wo Kinder und Jugendliche gar nicht so im Fokus stehen oft, die muss man, glaube ich, auf dem Zettel behalten. Mhm. Und ein anderer Punkt, wenn ich das noch sagen darf, der mir auch sehr wichtig erscheint, sind sozusagen Anzeichen einer Werteverschiebung. Also gerade wenn wir wenn wir einfach uns die Nachrichtenlage angucken, sind bestimmte Modelle von Maskulinität, auch von gewaltsamer Maskulinität, auf einmal wieder salonfähig geworden. Die waren eigentlich auf dem Rückzug, ja. Und man darf auch bei dem Spandauer Fall, das ist ganz typisch für Kinder- und Jugenddelinquenz, nicht vergessen, das ist ein Junge.
Okay.
Da geht es um einen Jungen, der sich durchsetzt, der sozusagen vielleicht auch eine Männlichkeitsrolle übernimmt. Und das ist in dieser besagten Serie Adolescence, ist das ein ganz zentrales Konzept. Also sozusagen Geschlechternormen. Mit welchen Vorbildern wachsen eigentlich junge Kinder, also männliche Kinder auf? Genau.
Das heißt, eine Maskulinität, die Frage, aber auch die Frage, ob dann in diesen Familien, in den schwierigen häuslichen Verhältnissen, die Kinder und die Jugendlichen vielleicht auch Erfahrungen schon mit Gewalt gemacht haben?
Genau, unter den Einflussfaktoren für Jugendgewalt ist der soziale Nahraum, ist das Aufwachsen in der Familie oder in welchen Lebensmodellen auch immer, eines der etabliertesten und der stärksten. Um das Positive vorweg zu sagen, er war lange Zeit auf der Habenseite. Nach 68, wenn man jetzt sozusagen an Westdeutschland denkt, haben sich Erziehungsstile liberalisiert, sind weniger autoritär geworden. Gewalt in der Erziehung ist verboten worden, gesetzlich, ja. Stichwort Liebe statt Hiebe hat das mal ein Kriminologe genannt. Und das hat dazu beigetragen, dass wir lange Zeit, und davon profitieren wir immer noch, Rückgänge im Blick auf Kinder- und Jugenddelinquenz und Gewalt hatten. Und umgekehrt bedeutet das aber, wenn Kinder Zeugen von Partnerschaftsgewalt werden oder Selbstgewalt in der Erziehung fahren, dann kann man davon ausgehen, dass sie bestimmte Muster des Verhaltens auch erlernen. Gewalt kann man erlernen im Kampfsportstudio, wie man boxt und tritt. Man lernt sie aber auch als eine soziale Praxis, die gerechtfertigt ist und vielleicht sogar befürwortet wird. Und das passiert ganz stark in diesem familiären Kontext.
Schwierige Erklärungen für Gewalt in ganz jungen Jahren. Albrecht Lüther, Leiter des Bereiches Gewaltprävention, war das. Er arbeitet beim unabhängigen Forschungsinstitut Camino.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Kaum ein Sänger war im 20. Jahrhundert so einflussreich wie Dietrich Fischer-Dieskau. Er gilt als die Stimme des Jahrhunderts und revolutionierte die Gesangsästhetik. Manche sagen, als Liedsänger sei er bis heute unübertroffen. Für seine Schallplatten wurde er zahlreich ausgezeichnet, darunter 6-mal mit dem Grammy. Heute wäre sein 100. Geburtstag. Von der großen Berliner Baritonlegende und Kulturreporter Marco Stäbler erinnert an ihn.
Ich träumte von bunten Blumen, so wie sie wohl blühen im Mai.
Ein weiches und warmes Bariton-Timbre, wie Balsam für die Ohren und für die Seele. Und dazu eine akribische, manchmal fast penible Sorgfalt im Umgang mit dem Text. Dieses Miteinander hat Dietrich Fischer-Dieskau ausgezeichnet und ihn zu einem herausragenden Interpreten gemacht, der weit über die Grenzen der Klassik hinaus bekannt war. Fischer-Dieskau, 1925 in Berlin in eine musikliebende Familie hineingeboren, war ein Jahrhundertsänger, eine Legende und ein wichtiges Vorbild. Gerade im Liedgesang hat er Maßstäbe gesetzt, mit einem vor ihm kaum bekannten Gespür für allerfeinste Nuancen.
Wir müssen ja uns bemühen, jede Nuancierung, jede Schattierung in den Stimmklang zaubern zu können.
Etwa 3000 Lieder umfasste sein Repertoire. Es reichte von Joseph Haydn bis zur zeitgenössischen Musik. Doch kaum ein Werk ist so eng mit ihm verbunden wie Franz Schuberts Winterreise. 1943, mitten im Krieg, hat Fischer-Dieskau die Winterreise als junger Mann zum ersten Mal öffentlich gesungen und wurde dabei von einem Fliegeralarm unterbrochen. Später hat er den Zyklus unzählige Male aufgeführt und mehrfach eingespielt.
Reise stehen auf den Straßen, weisen auf die Städte zu.
Was einem schon in den Aufnahmen aus den 1950er Jahren auffällt, Fischer-Dieskau ergründete den Gehalt eines Stücks mit tiefer Demut. Seine Liederabende hatten eine konzentrierte, oft fast andächtige Atmosphäre. Diese Aura von beinahe heiligem Ernst wurde durch seine stattliche Erscheinung bestärkt.
Und wenn ich alle meine habe, den Armen gebe.
Die beeindruckende Präsenz des Sängers entfaltete sich auch auf der Opernbühne. Fischer-Dieskau hat wichtige Mozart- und Verdi-Partien verkörpert und komplexe Charaktere besonders geschätzt. Fischer-Dieskaus Stil galt manchen Kritikern als manieriert oder gar schulmeisterlich, auch im Liedgesang. Aber diesem Vorwurf hat er vehement widersprochen. Es sei ihm nie darum gegangen, zu belehren. Er habe immer die Musik beleben wollen.
Alles, was da ist an Empfindungen, das muss lebendig werden im Laufe eines Konzerts.
Wir reiten zu spät durch Nacht und Wind.
Dietrich Fischer-Dieskau hat viele Spuren hinterlassen. Als Sänger mit einem Vermächtnis von über 400 Schallplatten, als einflussreicher Lehrer, als Musikschriftsteller, Maler und Dirigent und nicht zuletzt als Künstlerpersönlichkeit von internationaler Ausstrahlung.
Der Berliner Bariton Dietrich Fischer-Dieskau. Heute wäre er 100 Jahre alt geworden.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben und mögen es kompakt mit einer Prise Humor? Nur haben Sie keine Zeit, sich täglich stundenlang über Nachrichten aus aller Welt zu informieren? Dann ist unser neuer Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder genau das Richtige.
Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag und wir sind sehr gern gut informiert, aber nur selten einer Meinung. Und wir schauen in diesem Podcast zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche.
Das bedeutet, wir sammeln Fakten, wir lesen Interviews, wir führen Interviews und wir führen auch eine Debatte rund um die Themen. Präzise, aber locker, fundiert und unterhaltsam.
7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Ein rbb24 Inforadio-Podcast. Immer freitags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Die Zuzugszahlen von Migranten nach Deutschland sind zuletzt deutlich gesunken. Aber der neuen Regierung scheint das nicht zu reichen. Heute hat das Kabinett gleich zwei Gesetze zur Verschärfung der Asylpolitik auf den Weg gebracht. Das ist Thema gleich bei Clemens Schulze hier, der mich jetzt hier ablöst.
Ja, Sandra, und ich lasse mir gleich von unserer Hauptstadtkorrespondentin erklären, was und warum verschärft werden soll und wie trotzdem notwendiger qualifizierter Zuzug möglich gemacht werden soll.
Das Gespräch also gleich nach den Nachrichten, 5:05. Von mir noch der Blick aufs Wetter für Brandenburg und Berlin, für Gartenfreunde. Schönes Wetter, viel Regen, dann nochmal Regen, später vielleicht noch ein paar Gewitter dazu. Das bei kräftigem Wind, nur ganz wenig Sonne. Temperaturen ganz angenehm, 17, 18 Grad, zur Stunde bis 20 Grad maximal.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und Jonas Ziegler.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland zwischen Dreieck Werder und Lees 30 Minuten Stau an einer Baustelle. Südlicher Ring Richtung Dreieck Spreeau zwischen Schönefelder Kreuz und Königs Wusterhausen. Behinderungen nach zwei Unfällen auf der linken Spur. B5 Küritz Richtung Nauen zwischen Friesack und Abzweig nach Hage. Noch immer Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin wegen des Staatsbesuchs des ukrainischen Präsidenten. Immer mal wieder kurzfristige Sperrungen. Auch im Bahnverkehr sollten Sie mit Einschränkungen rechnen. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger Edisonstraße und an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt, Stau auf den Umfahrungen über Minna-Totenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. Sie brauchen Geduld in Neukölln auf der Karl-Marx-Straße stadteinwärts, auf der Schönhauser Allee an der Kreuzung Schiefelbeiner Straße sowie rund um die Elsenbrücke. Wir wünschen, wo es geht, gute Fahrt.
13 Uhr ist es jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze. Schönen guten Tag. Über 3 Jahre greift Russland inzwischen die Ukraine an und ein Ende ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, vieles deutet auf eine neue russische Großoffensive hin. Der ukrainische Präsident Zelensky ist gerade im Kanzleramt, um mit Bundeskanzler Merz über Konsequenzen zu beraten. Mehr in den Meldungen jetzt mit Jonas Ziegler.
Der ukrainische Präsident Zelensky ist heute zum Staatsbesuch in Berlin. Am Mittag wurde er von Bundeskanzler Merz mit militärischen Ehren begrüßt. Bei dem anschließenden Gespräch im Kanzleramt soll es nach Angaben der Bundesregierung um weitere Hilfe für die Ukraine gehen und um einen möglichen Waffenstillstand mit Russland. Gegen 13.30 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz von Merz und Zelensky geplant. Später wird Zelensky noch von Bundespräsident Steinmeier empfangen. Die neue Bundesregierung setzt ihre Pläne für eine schärfere Migrationspolitik um. Das Kabinett hat heute beschlossen, den Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus auszusetzen, und zwar für 2 Jahre. Bislang konnten auf diese Weise jährlich etwa 12.000 Angehörige nachziehen. Außerdem wird eine Regelung der Vorgängerregierung abgeschafft, wonach Ausländer unter bestimmten Bedingungen schon nach 3 Jahren den deutschen Pass bekommen können. Das soll künftig frühestens nach 5 Jahren möglich sein. Beide Gesetze treten aber erst in Kraft, wenn auch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Das Bundeskabinett hat außerdem beschlossen, die Mietpreisbremse bis 2029 zu verlängern. Die aktuelle Regelung läuft Ende des Jahres aus. Aus dem Hauptstadtstudio Lissi Kaufmann.
Wenn eine Wohnung neu vermietet wird, darf die Miete höchstens 10% oberhalb der ortsüblichen Preise liegen. Lag die Miete schon zuvor höher, darf sie nicht weiter erhöht werden. Ausgenommen sind Neubauten, die nach dem 1. Oktober 2014 fertiggestellt worden sind. Der Gesetzentwurf ist der erste von Justizministerin Hubig. Sie sagt, Wohnen darf kein Luxusgut werden. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Die Verlängerung sei aber nur ein erster Schritt. Weitere seien geplant, zum Beispiel strengere Regeln für Indexmieten und mehr Transparenz bei Nebenkosten. Der Bundestag muss noch über die Verlängerung abstimmen. Die Landesregierungen, die entscheiden, welche Gebiete betroffen sind, können ihre Regelungen dann ebenfalls verlängern.
Die Entwicklung am Arbeitsmarkt ist auch im Mai hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das geht aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor. Zwar waren im laufenden Monat rund 12.000 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als im April, aber 197.000 mehr als im Mai vor einem Jahr. Die Chefin der Arbeitsagentur Nahles hat gesagt, die Frühjahrsbelebung sei nur schwach ausgefallen. Für die